Ja, heute darf ich die Anmoderation zur neuen Folge Studio Blau-Gelb machen mit Lars, mit Leo und mit mir. Viel Spaß.
Die Transferperiode im deutschen Fußball ist vorbei und wer könnte uns die Transferperiode des Eintracht Braunschweig-Kaders besser erklären als derjenige, der ihn zusammengestellt hat? Wir freuen uns, dass Benny Kessel heute hier ist, zum zweiten Mal sogenannt ein Stammgast. Hi Benny.
Hallo Leo, hallo Lars.
Montag 20 Uhr, Transferfenster geschlossen. Was war das Erste, was du gemacht hast?
Ich war mit Philipp, Dennis und Heiner in meinem Büro und ganz ehrlich, wir haben uns ein Bier aufgemacht.
War wieder viel los in diesem Sommer. Wie viel Transferbewegungen waren es diesmal? Hast du es im Kopf?
Da bist du doch der Experte, oder?
Ich dachte, sowas hat man schon direkt im Kopf, wie viel Transfers
ganz ehrlich sein, ich glaube, waren 11 Zugänge, kann das sein?
13.
13. Mhm. 13 Zugänge.
Mhm. Und genauso viele
13 Abgänge.
Ja. Ja. Aber letztes Jahr waren es knapp 10 mehr, glaube ich. Ne? Da habt ihr nochmal deutlicher umgeschwungen.
Ja.
Lass uns mal die Lupe ein bisschen höher ziehen. Was war denn dein Ziel in diesem Transferfenster? Was wolltest du erreichen?
Ja, vieles. Also ich glaube, dass wir natürlich den Kader ein Stück weit verjüngen wollten, dass wir gerade in der letzten Linie mehr Geschwindigkeit dazu bekommen wollten, dass wir die Schlüsselspieler aus der letzten Rückrunde, warum auch immer, wir sind ja die letzten beiden Jahre, waren wir in der Rückrunde immer besser als in der Hinrunde, haben dann aber eigentlich immer unsere oder mit unsere wichtigsten Spieler verloren. Mhm. Und das war schon so ein Ziel. Ich meine, klar, Külli war immer klar, dass er bleibt. Auch jetzt in der neuen Rolle dann des Kapitäns. Aber klar, meinen Torben zu behalten, Lino zu behalten, das war schon ein Kernelement, was wir erreichen wollten. Weil davor die Jahre, ich weiß noch, als ich hier letztes Jahr saß und wir gefühlt die ganze Folge über Thor Helgason gesprochen haben, oder Hasan Kuruçay etc. Und da war eben so, dass die Spieler, die dann eben so ein bisschen in der Rückrunde die Kohle aus dem Feuer geholt haben, dann wir immer verloren hatten. Anton Doncor auf der linken Seite. Also es waren viele und deswegen war es eigentlich unser Plan oder unser Ziel, dass wir ja die Mannschaft, die an der Rückrunde eben, war ja auch nicht alles Gold, was glänzt, ne, war trotzdem in der Rückrunde letztes Jahr auch ruckelig, aber trotzdem dieses Erlebnis, Relegation und die Spieler, die es dann auch schlussendlich mitgezogen haben oder einen wesentlichen Part dazu beigetragen haben, dass wir die halten und natürlich um diese Spieler herum entwicklungsfähige Spieler zur Eintracht lotsen wollen.
Würdest du sagen, der Plan ist voll zu 100% aufgegangen, Stand jetzt? Man kann natürlich noch nicht alles bewerten, man muss warten, wie sich Spieler entwickeln und Co. Aber so, wenn du gedacht hättest am, sagen wir mal, 1. Juni, das ist meine Mannschaft, die ich am 31.08. zur Verfügung habe. Würdest du sagen, 100% geklappt?
Ist immer schwer zu bewerten. Für die schlussendliche Bewertung seid ja meistens ihr zuständig. aber es war auf jeden Fall eine brutal intensive Zeit mit der Relegation. Da warst du schon relativ spät dran. Wir hatten keinen Trainer. So, das war natürlich das Zeitliche ein großer Faktor. Und trotzdem habe ich auch immer gesagt, dass wir gewisse Dinge vorbereitet haben. Dann wurden auch die Leute schon nach 1-2 Wochen gefühlt unruhig, weil wir keinen Transfer hatten, glaube ich, außer Frankie. Mhm. Aber ja, ich meine, zufrieden ist man nie. So ein kleiner Wermutstropfen dieser Transferperiode sind mit Sicherheit die Verletzungen. Mhm. Ich glaube, dass du mit einer Kette gerade mit Luis, der jetzt noch gesperrt ist nächste Woche und Freddy Jäkel und jetzt Frankie mit den Verletzungen, die tun natürlich schon weh. Sid, der sich relativ früh in der Vorbereitung verletzt hat. Aber insgesamt, am Ende sind wir zufrieden, wenn wir mit dem Kader Punkte holen. Aber ja, dadurch, dass es sehr, sehr wenig Zeit war, sind wir ja schon einigermaßen oder happy mit dem Kader.
Mhm. Ich würde so überschreiben, ihr habt keine großen Experimente gemacht in diesem Sommer. War das auch klar, dass ihr immer Leute haben wolltet, die die Liga kennen, die Deutschland kennen, die auch schon sich bewiesen haben ein Stück weit?
Ja, klar. Den Nachteil, den wir einfach haben, ist, wenn du Platz 15, 15, 16 erreichst, dass du gar keinen Platz hast für großartige Experimente. Wenn du davor die Jahre auf Platz 8 abgeschlossen hast, hättest du natürlich noch mehr auch mal in dieses Segment greifen können, weil du natürlich gerade auch mit Spielern, die dann eben vielleicht auch aus dem Ausland kommen, ein Stück weit jünger sind, natürlich auch mal Transferlöse generieren kannst oder die Chance vielleicht ein Stück weit größer, als wenn du jetzt einen 25-, 26-Jährigen aus der zweiten Liga holst. Aber trotzdem sind wir einfach noch nicht, unser Konstrukt war noch nicht stabil genug. Und deswegen sind wir diesen Weg gegangen, auch voller Überzeugung. Und ich glaube, dass die Leute, die wir bekommen haben, auf jeden Fall uns sportlich, aber auch menschlich weiterhelfen werden.
Die meisten, die ihr geholt habt, die haben ja ihre beste Phase auch noch vor sich. Ja. Im besten Fall natürlich, man weiß es, kann es nie garantieren. Aber die meisten sind ja so 24, 25, 26 um den Dreh und haben ja auch noch eine Möglichkeit, diese Schritte zu gehen, oder?
Definitiv. Also wir wollten noch keine satten Spieler holen. Mhm. Oder für die Eintracht irgendwo so der letzte Strohhalm war, um noch mal ein paar Euro nach Hause zu bringen, sondern die einfach Bock haben hier, die so eine intrinsische Motivation in sich drin haben. Und das war schon unser Plan, dass sie auf der einen Seite schon was erlebt haben oder was gesehen haben, dass sie wissen, worauf es in der zweiten Liga ankommt. Aber trotzdem dieses Feuer in sich haben, auch für sich den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.
Jetzt haben wir in den vergangenen Jahren oft darüber gesprochen, die Kader sind zu groß, oft über 30 Leute. Und jetzt, du weißt, Leute meckern immer, könnte man meinen.
Sind sie zu klein.
Oder? Jetzt könnte man meinen, ja, der Backhaus spielt so intensiv. Ist das nicht auch gefährlich? Ist es vielleicht gefährlich?
Auch das wissen wir hinterher. Aber ich glaube, dass wir mit Sicherheit hinten durch die Verletzungen von Frankie und Freddy ein Stück weit dünn aufgestellt sind, das wissen wir auch. Aber gerade im Mittelfeld und in der Offensive können wir schon auch reagieren. Und eigentlich, sagt ja auch Heiner immer, sind es eher vorne, die du durchwechseln musst, weil ihr seht ja selbst, wie Erendjan vorne anläuft. Und auch gerade oder Chris oder Lino in den ersten Spielen, da wechselst du ja eher mal. Mhm. Aber klar ist, dass wir durch die Verletzungen hinten schon dünn besetzt sind.
Aber war auch immer ein Ziel, dass man sehr flexible Spieler auch holt. Florian Flick jetzt zuletzt kann beides spielen. Memiro Aydin kann alles spielen. Also man schafft sich ja auch dadurch Optionen, dass man einfach vielseitige Spieler holt. Ne?
Genau, dass Memo jetzt so gut Innenverteidiger spielt, hat mich auch überrascht. Aber ja, klar.
Aber der ist ja wirklich eine sehr positive Überraschung der ersten Wochen aus unserer Sicht, aus deiner. Du bist wahrscheinlich auch glücklich, wie er sich hier akklimatisiert hat.
Ja, als wir das Gefühl hatten, dass Memo aufgehen könnte, sind wir natürlich direkt draufgegangen. Also wir wussten, dass sein Papa eine große Rolle spielt, auch in seinem Leben. Den haben wir dann mit eingeladen in die Loge. Und Heiner hat ihm dann irgendwelche Dinge auf Türkisch noch mit auf den Weg gegeben. Und deswegen war es uns von Anfang an, als wir das Gefühl hatten, dass Memo aufgehen könnte, Vollgas drauf und hat auch nicht lange überlegt. Also es war innerhalb von ein, zwei Tagen durch.
Cool. Welchen Einfluss hatte Heiner denn auf diese Kaderzusammenstellung? Vielleicht auch mit seinem, ja doch, anderen Ansatz des Fußballs?
Ja, du musst immer so ein bisschen die Balance finden, dass die Spieler auch wirklich zur Eintracht passen. Aber natürlich hast du eine große Schnittmenge. Also in dem Moment, wo wir uns für Heiner Backhaus entschieden haben, aufgrund der Philosophie, die wir fahren wollen. Wir haben jetzt nicht irgendwie einen Trainer geholt und jetzt holen wir mal alle Spieler für einen Trainer und dann ist der Trainer irgendwann nicht mehr da und dann hast du die Spieler vom Trainer, sondern es war wichtig, dass wir sagen, wo wollen wir hin mit der Eintracht und welcher Trainer passt zu der Art, wie wir spielen lassen wollen. Und aufgrund dessen haben wir uns für Heiner entschieden. Deswegen war es mir auch relativ schnell klar, dass wir bei den zukünftigen Verpflichtungen eine große Schnittmenge haben. Er hat Bock drauf, mit jungen Spielern zu arbeiten. Aber ich finde auch, er macht auch so der Umgang auch mit einem Polti oder mit einem Kaufi. Ist absolut top. Also er weiß, wann er auch mal einem Alten in den Arsch treten muss und wann er mal einen umarmen muss. So. Also er kann diese ganze Bandbreite abdecken, sowohl mit Jungen als auch mit Älteren. Aber klar ist, dass Heiner schon dafür steht, auch die Jungen ins Laufen zu bekommen.
Und wie bist du denn auf ihn gekommen und wann? Wir haben darüber noch gar nicht gesprochen hier. Es war, ja, wir wissen es alle, dramatisches Saisonfinale mit Relegation und dann sind, weiß nicht, wie viele Tage sind dann noch vergangen? 10, 12 Tage, bis dann durchkam, Heiner Backhaus soll es werden. Hast du in der Zeit Urlaub gemacht?
Nein, überhaupt nicht. Also es war wirklich eine herausfordernde Zeit, das sage ich ganz ehrlich. Wir haben Dienstagabend Relegation gespielt. Alles abgefallen. An Emotionen und gefühlt sitzt du mittwochs morgens um 8 Uhr wieder im Büro. Da mal bei Instagram reingeguckt, da war schon die erste Story von Lino Tempelmann aus Mallorca zu sehen. Der hat wahrscheinlich den frühesten Flieger genommen, aber für uns ging ja dann die Arbeit eigentlich los und klar haben wir schon vorher mal auf den Trainermarkt ein bisschen geguckt, aber auch nicht in der Intensität, weil wir hatten noch eine Relegation zu bestreiten und dann mit dem Trainerwechsel von Daniel zu Marc hattest du auch gar keinen großartigen Nerv, sich jetzt um die Personalie jetzt wirklich im Detail zu kümmern. Und dann mit der geschafften Relegation ging für uns natürlich die Arbeit los, mit den Spielern weiterhin zu sprechen. Aber ich meine, am Ende ist für die Spieler auch entscheidend, wer der Trainer ist. Und deswegen war das natürlich oberste Priorität. Und ja, die erste Kontaktaufnahme war, ich denke, 5, 6, 7 Tage nach der Relegation, noch online. Da habe ich Heiner eine Frage gestellt und er hat erstmal 20 Minuten geredet. Dann war mir eigentlich schon alles klar, worauf er oder wofür er steht. Mhm. Hatten dann ein gutes Gespräch, haben uns noch zweimal in Braunschweig dann auch persönlich getroffen, lange geredet, viel ausgetauscht über das, was war, wie er sich den Fußball vorstellt, was er von Braunschweig hält. Und sind eigentlich relativ schnell dann dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen es wirklich mit Heiner machen, weil ich einfach so einen Menschenfänger gebraucht habe, der auch hier ein Umfeld anzünden kann, der eine Mannschaft anzünden kann. Es war ja gefühlt trotz der erfolgreichen Relegation hier nicht alles gut. Ne? Also müssen wir hatten eine große Erleichterung, aber auch irgendwie null Freude gespürt. So, es ging euch ja wahrscheinlich genauso. Und deswegen war es mir wichtig, so einen Typ mehr zu bekommen. Und ja, dann war ja noch die Sache mit Alemannia Aachen. Wo dann auch noch das bestimmt sich 3, 4, 5 Tage gezogen hat, dann mit einem Präsidentenwechsel bei der Alemannia. Ja, war herausfordernd, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir schlussendlich dann auch zusammengekommen sind und ja, Aachen uns da auch entgegengekommen ist.
Zufälligerweise war Heiner Backhaus ja im Relegationsrückspiel auch schon im Stadion, er hat es mal erzählt, Marc Fitzner, sein Kumpel aus Trainerlehrgangszeiten zu unterstützen. Ja. Aber da war noch gar nichts zwischen euch. Nein, sozusagen.
Gar nichts.
Absoluter Zufall.
Absoluter Zufall. Er saß da ja neben der Frau von Marc, hat sie, glaube ich, mehr oder weniger beruhigt. Und ja, nee, also zu dem Zeitpunkt noch gar kein Thema. Und wie ich es gesagt habe, wir haben mal diesen Markt ein bisschen abgeklopft, mal geguckt, wer frei sein könnte. Aber richtig reingegangen sind wir erst nach der Relegation.
Und wie konkret war es auch mit anderen Trainern schon?
Ja, du unterhältst dich natürlich mit 2, 3, wo du dich da noch triffst. Am Ende, das habe ich auch bei Daniel damals gesagt und ich wiederhole mich, du kannst alle Daten ranziehen, du kannst gucken, welche Station hat er, was spielt er für ein System. Am Ende musst du auch ein Stück weit auf dein Bauchgefühl hören. Und das Bauchgefühl war bei Heiner direkt da, dass es einfach passen könnte.
Ist das vielleicht auch die ersten Wochen, wir erleben ihn alle ja auch als sehr packend irgendwie und draufgängerisch, finde ich. Ist das auch so authentisch, weil Eintracht für ihn auch so ein großer Verein ist?
Definitiv. Also es ist was ganz Besonderes für ihn, die Eintracht trainieren zu dürfen. Also wir saßen da vor Magdeburg-Spiel in der Kabine. Die Jungs sind rausgegangen zum Warm-up und ich saß mit ihm alleine da und er sagt so, danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, in der zweiten Liga Trainer sein zu dürfen. Also wirklich dieses Bodenständige, dieses Dankbare und er versucht es halt wirklich tagtäglich mit 100% zurückzuzahlen. Mhm.
Ja, wie erlebst du ihn jetzt so, wenn du den ersten Block auch als Ergebnisblock nimmst, wie würdest du ihn beurteilen?
Ja, ich glaube, dass wir mit der ersten Phase gut leben können, auch wenn es vielleicht 2 Punkte hätten mehr sein können, wenn du gegen Bielefeld das Ding noch gezogen hättest, aber insgesamt losgelöst von dem Pokalspiel, losgelöst von den 7 Punkten, glaube ich, dass wir mit der Art und Weise zufrieden sein können, wie wir Fußball spielen. Und das war oder ist auch so ein Ziel für die Saison. Du wirst ja auch immer gefragt, was willst du für einen Tabellenplatz erreichen? Was ist die Zielsetzung vom Verein? Haben wir ja auch gesagt, wir wollen in den anderen Pokaltopf, sprich wir wollen Platz 14 erreichen. So, das ist ja auch so. Aber mir ist es wirklich auch wichtig gewesen, nach diesen letzten Jahren, dass auch mal einfach ein Fan ins Stadion kommt und sagt, ey, ich habe Bock, die Eintracht spielen zu sehen. Ne? Ich habe Bock, vielleicht auch einzelne Spieler spielen zu sehen. Ein Lino Tempelmann oder ein Hoffi im Tor oder vorne. Ich gehe mal ins Stadion, wenn ich sehe, wie ein Yadimchi sich zerreißt. Ne? Weil ich Bock habe, einzelne Spiele, aber auch ein Team auf dem Platz zu sehen, dass ich wirklich für diese Farben zerreißt. Und nicht dieses Gefühl zu haben, ja, ich gehe halt mal jetzt ins Stadion, weil ich ja schon 20 Jahre die Eintracht zugucke und oh Gott, was soll denn das werden? Mhm. Wird auch mal Spiele geben, wo wir einmal mal wieder auf die Fresse fliegen, ne? Wo wir mal vorne anlaufen, 2 Dinger kassieren und vielleicht auch mal verlieren. Das wird auch passieren, aber wirklich, dass die Leute ins Stadion kommen und sehen, die Jungs zerreißen sich für die Eintracht.
Hat euch denn diese neue Art und Weise es auch ein Stück weit einfacher gemacht, eure Spielerprofile zu definieren für diesen neuen Fußball?
Ja, vielleicht ein Stück weit. Natürlich haben wir auch in den Gesprächen immer gesagt, für welche Art von Fußball Heiner steht, für welche Art von Fußball wir als Eintracht Braunschweig stehen wollen. Aber es ist ja vorher, also ich finde, man darf da auch nicht zu viel reininterpretieren, Lars, weil damals bei Daniel haben wir ja auch versucht, intensiven Fußball zu spielen. Oder natürlich hatten wir versucht, natürlich über mehr Ballbesitzphasen auch mal ins letzte Drittel zu kommen. Aber wir sind auch auf Umschaltspiel gegangen. So. Und dann haben wir natürlich auch versucht, natürlich immer in diesen Gesprächen so ein bisschen aufzuzeigen, für welche Art von Fußball du stehst. Und vielleicht hilft es auch mal, einen oder anderen jüngeren Spieler davon zu überzeugen. Aber insgesamt darf man auch nicht zu viel reininterpretieren.
Aber dieses Mann gegen Mann übers ganze Feld, das ist ja schon was, was nicht jeder Trainer so spielt.
Nee, aber machen mittlerweile einige in der zweiten Liga, also gerade gegen den Ball. Von daher ist es ja immer Mann gegen Mann. Klar, du hast eine klare Rollenverteilung, du weißt, was dich erwartet, aber da geht es ja auch darum, die Jungs dahin zu bekommen, dass sie ihre Zweikämpfe gewinnen. Weil wenn du sie nicht gewinnst, dann hast du bei Mann gegen Mann ein Riesenproblem. Und deswegen tut uns dieses aggressive Anlaufen auch gut, auch wenn es die ersten ein, zwei Spiele, da wo du die beiden Spiele gewonnen hast, eigentlich gar nicht so gut geklappt hat. Ne? Und es hat eher besser geklappt bei den Spielen, wo wir jetzt nicht erfolgreich waren. Deswegen. Aber wie gesagt, insgesamt sind wir zufrieden und sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
Hast du dich auch so ein bisschen gewundert, wie schnell es jetzt schon funktioniert, dass so ein Wandel sichtbar wird?
Ja, ich habe es mir erhofft, aber ist jetzt auch nicht so, dass jeder sich zurücklehnt und sagt, boah, jetzt haben wir 7 Punkte, jetzt haben wir ein tolles Pokalspiel gemacht. Wird lieber vielleicht nicht so ein gutes Pokalspiel gemacht, aber wäre am Sonntag da am Lostopf drin gewesen. Ne? Mhm. Aber insgesamt, ja, wie ich es eben gesagt habe, können wir für den Moment ein Stück weit auch glücklich sein, aber zurücklehnen auf gar keinen Fall, sondern weiter gierig bleiben und auch die Dinge, wir haben noch viel Verbesserungspotenzial in allen Bereichen.
War denn dieses besondere Pokalspiel in der letzten Transferwoche dann nochmal ein Argument für dich, um den ein oder anderen Spieler auch nach Braunschweig zu locken und zu zeigen, guck mal, was hier los war?
Ja, mit Sicherheit. War jetzt auch auf der DFL-Generalversammlung und das war schon ein großes Thema. Also bei allen Leuten hat jeder geschaut, war ein Live-Spiel und auch Flo Flick hat sich's ja angeschaut, ne? Da hörst du schon dann, dass die Jungs Bock haben drauf, diesen Weg mitzugehen. Das ist nicht nur, das ist ja auch schön, wenn du den Spielern sagst, für welchen Fußball du stehst, wie du als Eintracht Braunschweig Fußball spielen möchtest. Und dann gucken sie halt so ein Spiel und es ist halt 1:1 so. Ne? Das hilft ja auch, weil viele sagen ja, wir spielen intensiven Fußball und wir machen das. Aber ja, es sieht dann auch manchmal, Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen ist es ja auch schön, wenn du quasi diese Worte auch mit Taten untermauern kannst.
Florian Flick war jetzt dein letzter Transfer, euer letzter Transfer. Ja. Was soll er bei euch bringen?
Ja, das, was er schon auf Schalke und Nürnberg auch gezeigt hat, dass er so ein Anker auf der 6 sein kann, so ein Stabilisator sein kann, der eine gewisse Körperlichkeit mit 1,90 auch mitbringt, so ein Profil hatten wir jetzt nicht auf der 6. Das haben wir auch immer gesagt, dass wir genau so ein Profil auch suchen. Er ist zwar 25, aber trotzdem hat er schon ein bisschen was gesehen. Das ist auch eine klare Erwartungshaltung, dass er da ein Stück weit auch in Stichwort oder Kommunikation auch vorangeht. Und es ist einfach für die Jungschen, die da auch um ihn rum sind, auch so ein Max oder wenn auch irgendwann mal ein Sid vielleicht fit ist oder dann auch ein Sancho links, ein Memo rechts, die sind ja auch erst 23 und 22, dass er die einfach führt. Und deswegen sind wir sehr glücklich, dass er hier ist.
Wie wichtig war in dieser Transferperiode, dass die Spieler, die dazukommen, eine Schalke-Vergangenheit haben?
eigentlich gar nicht. Ist natürlich schön, dass sie sich untereinander ein bisschen kennen, aber gerade jetzt bei Flo war das auch ein totaler Zufall, dass er jetzt mal vor 2 Jahren dann das königsblaue Trikot getragen hat. Also das hat bei Flo zumindest nichts damit zu tun gehabt. Und ich meine, Lino und Hoffi, ja, haben ja schon die Rückrunde hier gespielt und bei Memo war es natürlich so, dass da die Drähte relativ kurz waren, dadurch, dass Hoffi und Lino dann natürlich uns auch ein bisschen, was den Spieler und den Charakter betrifft, natürlich weiterhelfen konnten, ein bisschen vermitteln konnten. Mhm. Ja, aber so, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt, aber es war jetzt gerade bei Flo auch ein Stück weit Zufall.
Mhm. Hat es sich denn bei ihm, bei der Personalie Flick auch gelohnt zu warten?
Ja, ich denke schon.
Ist das vielleicht auch eine Lehre dieser Transferperiode? Oder ich meine, du hast so viele noch nicht gemacht, du hast jetzt noch keine 40 Transferperioden hinter dir. Jetzt sind es wie viel? 3, 4, seit du es hauptamtlich machst?
Ja. Hinten raus gehen immer Dinge auf. Natürlich hast du immer so diesen Drang danach und die Leute ja auch. So, mit dem Trainingslager muss der Kader stehen. So, dann können sie sich einspielen. Das ist ja auch alles richtig. Aber manchmal gibt es auch hinten raus noch Optionen, die du vorher nicht gehabt hättest. Und vielleicht ist der Preis am letzten Tag auch ein anderer, der vielleicht ein paar Wochen vorher noch war.
Erzähl uns mal, was Robert Ramczak für einer ist.
Ja, der Junge ist 18 Jahre alt. Der war ein Top-Talent oder ist ein Top-Talent bei Bayern gewesen, ist dann früh zu Hause weggegangen, zu RB gegangen und hat es dort, ich will nicht sagen, nicht geschafft, ne, aber der ist 18 und spielst oder trainierst teilweise beim Champions League-Kader mit. Und ihn wollen wir einfach ermöglichen, diesen Sprung in den Männerfußball zu schaffen. Wir trauen es ihm zu. Aber es ist ein Perspektivspieler, der über gute Trainingsleistung, auch mal über Spiele in der U23, die aktuell auch Probleme hat, so ehrlich müssen wir sein, dort sich Spielpraxis holt und peu à peu an den Männerfußball in der zweiten Liga gewöhnen soll. Und dann trauen wir ihm auch durchaus Einsätze zu. Und dann, ja, mit viel Fantasie kann der Junge auch hier durch die Decke gehen.
Ist da jetzt eine Kaufoption. Da ist auch eine Kaufoption mit vereinbart worden. Ist die im realistischen Bereich am Ende der Saison oder setzt RB die so hoch an, dass man sagt, nee, das kann Eintracht Braunschweig ohnehin nicht bezahlen?
Ja, ich glaube, ein bisschen habt ihr mich auch kennengelernt, dass ich jetzt bei den Optionen immer versuche, es einigermaßen auch realistisch oder für stemmbar für Eintracht Braunschweig zu halten. Bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt, klar sieht das nach außen hin gut aus, Kaufoption, aber wenn der jetzt dann am Ende 2 Millionen kostet, bringt mir die Kaufoption auch relativ wenig. Deswegen, das Entscheidende wird sein, dass er sportlich funktioniert oder dass er sportlich diesen Adaptionsprozess hinbekommt. Und wenn er das schafft, dann können wir ihn auch hier halten.
Okay, kurz davor ist auch noch Patrick Nkoa gekommen, war auch eine Reaktion auf Frederik Jeckels Verletzung, vielleicht als Doppelfrage. Wie geht es Freddy? Der wurde jetzt nochmal operiert. Wie geht es mit ihm voran? Und wie sauer ist Alemannia Aachen wegen Patrick Nkoa immer noch auf euch?
Ja, mit Freddy habe ich gesprochen, der wurde jetzt in London operiert. Ist natürlich klar, für so einen Jungen ist es schwer, wenn du immer versuchst, wieder dich ranzuarbeiten. Und der Junge hat unfassbares Potenzial. Also in den ersten Wochen für mich ein Bundesliga-Verteidiger. Mhm. Der läuft 35,5, der ist groß. Der ist, wie gesagt, schnell, der hat ein Top-Passspiel. Deswegen tut mir es einfach nur unfassbar für den Jungen leid, für den Menschen auch dahinter, dass er sich wieder verletzt hat. Das Kreuzband hat wieder was abbekommen, wird mit Sicherheit lange fehlen, aber wir werden ihn da auch bestmöglich unterstützen, dass er hoffentlich neben seinem einen Spiel, was er jetzt für die Eintracht gemacht hat, noch das ein oder andere dazukommt. Und ja, deswegen auf diesem Wege auch nochmal alles Gute an Freddy. Und ja, wir werden ihn wirklich mit allem unterstützen, was wir haben. Und ja, Patrick war, wie du es richtig gesagt hast, eine Reaktion auf die Verletzung von Freddy. Ist nun mal manchmal so, wir wollten dann wieder diesen zentralen Part mit Geschwindigkeit füllen. In der Dreierkette, Patrick ist schnell, Patrick ist griffig. Deswegen, Heiner kennt ihn aus Aachen. Ich weiß, dass Aachen schon relativ weit mit ihm war. Er hat auch damals schon eine Woche vorher in Winterthur schon unterschrieben gehabt, hat da keine Aufenthaltserlaubnis in der Schweiz bekommen. Und manchmal drehen sich so Dinge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aber mit Rashid Azouzi telefoniert, also er sagt auch, du, das ist der Fußball. Mhm. Wir hatten auch Spieler, diese Sommertransferperiode, die uns zugesagt haben, aber die Autobahnabfahrt dann nicht gefunden haben und dann irgendwo anders abgebogen sind. Das gehört leider dazu.
Wer denn alles?
Ja, komm jetzt. Ihr wisst ja, ich versuche hier so transparent und das weiß, dass auch die Leute das hören wollen und so offen wie möglich zu sein. Aber ja, kann da jetzt auch nicht immer alles beantworten oder jede Ablösesumme wie eben auf die letzte Nachkommastelle irgendwie benennen. Aber ich versuche ja so ehrlich wie möglich zu sein. Aber ja, komm.
Das ist ja wirklich das Geschäft einfach. Ja. Wie oft passiert es, dass etwas von A bis Z, ohne dass jemand reingrätscht, genauso funktioniert, wie man sich's ausmalt?
Das passiert wahrscheinlich sogar den Bayern ab und zu. Ne?
Wobei, die haben noch eine super Transferperiode hingelegt. Stimmt es eigentlich, dass Peter Vollmann, da musst du ja auch schon dabei gewesen sein, Nick Woltemade hier mal herholen wollte?
Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Ich weiß, dass auch wir mal an ihm dran waren. Ja, ich glaube, es war in den Zeiten, als er nach Elversberg gegangen ist.
Ja.
Genau.
Da hat Peter,
ja, da war ich auch schon Sportdirektor.
Hat der Peter versucht, das unter dem Radar zu lösen, wahrscheinlich, ne? Aber spannend, der ist ja auch wieder interessant, dass dann so ein Name hier auch schon mal.
Hätte aber auch mal zwei Tage vorher wechseln können. Zu Newcastle.
Ja. Stimmt. Jetzt macht er ausgerechnet sein letztes Tor in Braunschweig.
Ja, tolle Geschichte. Hätte ich drauf verzichten können. Mhm.
Aber vielleicht gucken wir nochmal auf diese letzte Linie.
Ja.
Beobachtet ihr da weiterhin den Markt, was möglich ist an vertragslosen Spielern? Weil es kann ja wirklich jetzt Woche für Woche immer noch was passieren bei euren Leuten, auch wenn man toi 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 sich wünscht, dass alle fit bleiben.
Ja. Du hast es ja vor der Anmoderation gesagt, ob ich jetzt bis Januar in den Urlaub gehe. Nein, das ist nicht so. Du musst immer auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und klar gibt es auch einen Markt für Ablösefreie beziehungsweise für Spieler, die jetzt noch keinen Verein haben. Würde ich jetzt nicht zu 100% ausschließen. Bin aber auch genauso zuversichtlich. Mein Luis Breunig kommt jetzt nach der roten Karte dann im übernächsten Spiel auch wieder zurück, dass wir es schaffen, auch mit der Kette, die unser Vertrauen hat, auch jetzt in dieser Hinrunde zu bestehen. So, dann muss man natürlich auch mal schauen, wie schnell gelingt Patrick Nkoa auch dieser Prozess der Integration, dass er auch das Zweitliganiveau für sich adaptiert. So, das sind natürlich alles Dinge, die wir in diesen Bewertungsprozess einfach noch mit reinnehmen müssen. Wie lang ist wirklich die Ausfallzeit von Frankie? Und zwar ist jetzt in dem ersten MRT erstmal wichtig zu sehen, dass keine Sehne betroffen ist. Die Diagnose Muskelbündelriss haben wir auch rausgegeben. Aber vielleicht geht das ja auch ein Stück weit schneller. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, Frankie, also auf diesem Weg. Ne, gibt Gas in der Reha, aber deswegen, das sind alles Dinge, die wir jetzt so ein bisschen beobachten werden. Aber klar, wenn der Worst Case eintritt, keine Ahnung, du hast nochmal eine Sperre oder du hast nochmal eine schwere Verletzung hinten drin, also toi, 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 aber klar, dann kann es auch sein, dass wir nochmal reagieren müssen.
Zu deinem Job gehören ja auch harte Entscheidungen, vielleicht auch manchmal menschlich schwierige Entscheidungen. Ihr habt jetzt Robin Krause den Wechsel ermöglicht, ihr habt Marvin Rittmüller am letzten Tag der Transferperiode abgegeben, Walid ist gegangen, der ja auch mit großen Hoffnungen hierher gekommen ist, Ermin ist gegangen. Ja. Du kannst als Manager natürlich nicht nur nach den menschlichen Gesichtspunkten gehen, aber trotzdem, wie schwer fällt einem das noch, solche Entscheidungen zu treffen?
Fällt mir schon teilweise noch schwer. Gerade mit denen, es sind ja jetzt nicht mehr viele, mit denen ich auch noch teilweise, oder nicht teilweise, mit denen ich selbst zusammengespielt habe. Ich meine, mit Ermin verbindet mich eine ganze Menge. Deswegen fallen so Entscheidungen extrem schwer. Und vielleicht auch schwerer, als es mir in 10 Jahren fallen wird, wenn ich ein alteingesessener Manager bin und die Dinge so aus dem Ärmel schüttel. Aber momentan, muss ich ganz ehrlich gestehen, fallen mir so eine Entscheidungen teilweise auch richtig, richtig schwer und hab dann manchmal eine schlaflose Nacht oder mehrere schlaflose Nächte, wenn so eine Entscheidung ansteht. Aber es gehört nun mal dazu. Wir wollen die Eintracht weiterentwickeln. Und da machen wir auch nicht Halt vor solchen Entscheidungen. Auch wenn sie, wie gesagt, schwer fallen. Und trotzdem ist mir wichtig, dass du offen und ehrlich bist und nicht irgendwie hintenrum irgendjemand absägst, sondern auch mit Heiner gemeinsam, mit allen Spielern ganz, ganz ehrlich auch gesprochen und ihnen gesagt, dass es einfach nächstes Jahr schwer wird, jetzt bei den Kandidaten, die du alle aufgezählt hast und gehört halt zum Business dazu.
Welcher Transfer hat dir am meisten Spaß gemacht und welcher war am schwierigsten in diesem Sommer?
Boah. Gute Frage. Muss jetzt mal alle durchgehen. Hoffi war mit Sicherheit der einfachste. Deswegen hat er vielleicht auch am meisten Spaß gemacht, weil du weißt, was du bekommst.
Ja.
Dass du den besten Torwart der zweiten Liga bekommst.
Ja.
Mit dem Klassenerhalt. Das war dann nur noch eine Formalie, sagen wir mal, und ging dann ruckzuck. Deswegen war das vielleicht der entspannteste und coolste Transfer.
Mhm.
So mit Flo hinten raus war es mit Sicherheit ein bisschen, dadurch, dass auch die Zeit immer knapper wurde am Deadline-Day, wir natürlich über auch so ein paar Vertragsmodalitäten noch hin und her verhandelt haben, war jetzt auch kein absolut schwieriger Transfer, aber vielleicht der langwidrigste. Mhm.
Er hat ja in Nürnberg nochmal seinen Vertrag verlängert und ihr habt eine Kaufpflicht vereinbart. Genau. Kannst du vielleicht nochmal erklären, warum dann so ein Modell gewählt wird und er nicht direkt verpflichtet wird fest?
Ja, ist mit Sicherheit auf der einen Seite ein Thema der auch der Liquidität, dass wir gesagt haben, wir verschieben so ein bisschen auch das Risiko aus unserer Sicht, ne, dass wir gesagt haben, wir leihen ihn erstmal und die Kaufpflicht ist ja auch an einige Bedingungen geknüpft, ne, ohne jetzt da jetzt absolute Details der Kaufpflicht zu nennen, aber also erstmal sind wir überzeugt, dass wenn Flo das bringt, was wir von ihm erwarten, dass diese Bedingungen der Kaufpflicht eintreffen werden. So, aber dann hast du trotzdem noch die Möglichkeit zu schauen. Ich meine, er hat jetzt auch das letzte halbe Jahr bei Nürnberg relativ wenig gespielt. Deswegen einfach zu schauen, schafft er diesen Prozess jetzt hier wirklich dieser Führungsspieler zu werden, was wir ihm absolut zutrauen, weil sonst hätten wir es nicht gemacht. Und dann werden auch die Bedingungen der Kaufpflicht eintreten. Aber das war so ein bisschen auch der Hintergrund dessen.
Bist du mit aktuellem Kader und QS einmal durch?
Ja.
Dann würde ich mal ein Stück nach vorne blicken wollen. War natürlich nur ein mieser Witz, ob du jetzt die nächsten Wochen und Monate nur Urlaub machst, ist ja logisch. Jetzt haben im DFB-Pokal zwei Spieler, also viele, aber zwei besonders auch den Kopf hervorgehoben mit Fabio Di Michele Sanchez und auch Max Marie. Verträge laufen beide aus, ist doch wahrscheinlich, Max Marie läuft nicht aus, aber trotzdem beides Kandidaten, die man vorzeitig verlängern möchte als Eintracht Braunschweig, könnte ich mir zumindest vorstellen, oder?
Max, sein Vertrag läuft nicht aus. Sancho hat eine Option drin, die nach gewissen Spielen greift. Von daher bin ich da, was beide Personalien angeht, noch relativ entspannt. Aber klar, es sind Spieler, die sich sehr gut entwickelt haben. Bei Sancho ging ja der Prozess letztes Jahr schon ein bisschen schneller. Hatte überraschenderweise sich dann noch mehr und mehr gegen Leon durchgesetzt. Hat viele Spiele bekommen und hat jetzt natürlich dieses Jahr nochmal, finde ich, einen Entwicklungsschritt gemacht. Hätte jetzt auch das Ding gegen Bielefeld vielleicht in der 95. nochmal reinschweißen können, à la Ken Reichel früher. Aber der Junge oder die beiden Jungs machen Spaß und stehen so ein bisschen auch insgesamt exemplarisch für diesen Weg, den wir gehen wollen. Auch junge Spieler, ich meine, Sancho kam aus der dritten Liga, hat den Gauss vor sich gehabt, hat wenig gespielt in Saarbrücken. Max kam aus der Regionalliga, hat vielleicht auch dieses letzte Jahr gebraucht, um sich einfach an diese Intensität und auch an die Körperlichkeit wirklich der zweiten Liga anzupassen. Fußballerisch war er letztes Jahr schon top, aber jetzt kommt es natürlich nach und nach raus, dass er durch diesen Prozess einfach die Stärken einfach noch besser zum Tragen kommen. Und nochmal, wir sind froh, dass wir beide haben, dass wir beide in diesem Entwicklungsprozess begleiten. Und ich bin sehr optimistisch, dass uns zumindest keiner nächsten Sommer ablösefrei verlassen wird.
Das ist doch schon mal gut.
2026 laufen nicht ganz so viele Verträge aus, aber ich glaube, das Jahr 2027, da kommt richtig Arbeit auf euch zu. Ist das jetzt schon ein Thema oder erledigt sich da vielleicht auch noch was über die eine oder andere Option?
Ja, wir bauen immer ganz gerne Optionen ein. Mhm. Also deswegen kann es auch sein, dass sich vorzeitig mal ein Vertrag verlängert. Aber klar ist, dass mit diesen Spielern, wo wir einfach auch langfristig dieses Entwicklungspotenzial sehen. Und so ehrlich müssen wir auch sein, wo wir vielleicht auch mal mit einem mal wieder einen Millionenerlös generieren müssen, können, dürfen, wie auch immer, werden wir natürlich frühzeitig in die Gespräche gehen und nicht erst im April, wenn der Vertrag im Juni ausläuft.
Welche Themen stehen denn jetzt so abseits von der Mannschaft an? Es gab auch immer über Infrastruktur, Gedanken und Ideen, die da anstehen. Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen, was rund um den Verein passiert jetzt in den nächsten Monaten?
Ja, mit Sicherheit eine Menge. Also für mich wird es erstmal schön sein, die nächste Zeit mal ein Stück weit enger an die Mannschaft ranzukommen, auch mehr Trainingseinheiten zu sehen, weil das einfach zu kurz kam jetzt auch in dieser Transferperiode. Aber klar haben wir auch strategische Themen, wie du hast Infrastruktur angesprochen, wo wir über die nächsten Jahre einfach was entwickeln müssen. Also ich meine, das NLZ ist von 1960, glaube ich, das Gebäude. Trainingszentrum der Profis. Ich muss jetzt nicht mehr auf Köhlis Interview eingehen mit dem Keller, Kraftraum etc. Ne? Oder wollt ihr darauf noch zu sprechen kommen?
Können wir gerne.
Ihr habt doch so eine Live-Folge gehabt, ne? Da habt ihr doch alles schon besprochen. Aber klar, es sind Themen. Die Infrastruktur wird in Zukunft hier ein großes Thema sein. Das Stadion, der Pachtvertrag läuft bis 32. Wir haben Optimierungsbedarf, was zumindest die unsere Plätze sind so gut wie ich sie hier in 15 Jahren Eintracht Braunschweig noch nie gesehen habe. Also das ist erstmal top. Aber trotzdem, was insgesamt so ein Trainingszentrum oder auch was das Thema Nachwuchsleistungszentrum angeht, stehen Gespräche mit Sicherheit auf dem Plan mit der Stadt Braunschweig, aber auch mit strategischen Partnern. Wir werden jetzt, so offen kann ich ja auch sein, die nächsten Tage und Wochen auch nutzen, uns verschiedene Trainingszentren beziehungsweise Nachwuchsleistungszentren mal anzuschauen. Wie hat es, oder in Paderborn waren wir ja schon mal öfter, aber wie hat es jetzt auch, oder wie plant es jetzt Magdeburg? Da fahren wir jetzt morgen hin, um einfach mal zu schauen, ne, wie machen es auch andere Vereine, mit denen mal in Austausch zu gehen. Was ist euer Business Case? Was kostet das Ding? Mhm. So, und das sind mit Sicherheit Themen, weil wir, da müssen wir, glaube, dass es nicht so viele Mannschaften gibt. Ich glaube, die Haupttribüne wurde 2013 erneuert, wenn mich nicht alles täuscht, oder 2012 neu gebaut. Aber seitdem ist infrastrukturell natürlich sehr wenig passiert, wo uns andere Vereine auch einfach überholt haben.
Mhm. Jetzt hatte Köhli natürlich diverse Sachen angesprochen, hat er auch erwähnt, dass du ihn am nächsten Morgen ein paar Mal angerufen hast.
Er ist aber nicht drangegangen.
Er hat ja auch erklärt, warum. Er hat ja noch einen kleinen Brausekopf nach der Party. Aber da musstest du dann doch erstmal fragen, was da los war.
Ja, mir ist ja auch wichtig, bevor ich jetzt irgendwie was extern preisgebe, dass ich erstmal mit ihm spreche, was er denn wirklich so von sich gegeben hat. Und ja, klar, das Gespräch war ganz ehrlich. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich mag ja Spieler, die das sagen, was sie denken. Ich bin jetzt nicht so der sagt, ja, aber du musst jetzt für den Verein nur das sagen oder hier nehmen wir einen Zettel hinlegen, was er sagen muss. Ich finde erstmal gut, dass Spieler das sagen, was sie denken. Aber klar ist auch, er hat ja auch, glaube ich, viel dazu gesagt, dass das viel aus dem Kontext rausgerissen wurde. Und es ist ja auch nicht so, dass wir wissen ja um den Kraftraum zum Beispiel, ne? Aber wir haben auch davor schon mit Partnern da gesessen, wie können wir den Kraftraum ein Stück weit modernisieren, ein Stück weit auch erweitern, so mit ein paar Wänden rausreißen etc. Das ist jetzt auch gerade oder soll jetzt demnächst ins Laufen kommen, mit einem Performance Manager, Thema Ernährung, dass wir auch mit unserem Caterer oben jetzt im Businessbereich essen. Also sind alles Themen, die wir schon auf dem Schirm hatten. Und manchmal kommt mir so vor, nochmal, ich glaube, die Wortwahl würde Köhli mit Sicherheit heute auch anders treffen. Trotzdem finde ich es gut, wenn Spieler das sagen, was sie denken und nicht so weichgespült sind. Aber das sind auch Dinge, manchmal kommt mir so vor, dass wir jetzt Dinge umsetzen, weil es Sven Köhler gesagt hat. Und das ist nicht so, weil wir schon Dinge vorher am Anstoßen waren. Aber trotzdem hilft es vielleicht noch mal ein Prozent mehr, das einen Tag schneller in Gang zu setzen. Ja, deswegen alles gut. Also ist nichts hängen geblieben. Das ist mir auch immer wichtig, dass ich trotzdem die Meinung oder die Einschätzung auch des Vereins vertrete, ihm das auch sagen muss. Waren ja auch Themen dabei, wo er dann gefühlt auch das Scouting und so weiter kritisiert hat. Das geht natürlich nicht. Aber insgesamt ist es mir wichtig, dass wir da einfach eine offene Aussprache hatten am nächsten Tag, wo dann auch von beiden Seiten nichts hängen geblieben ist.
Ja, ich glaube, es war ihm halt unheimlich wichtig, so das Thema. Ne? Du merkst ja, dass dann
aber auch das hinter auch, dass,
Emotion genau. hinter ist.
Aber das siehst ja auch, dass es ihm was bedeutet, hier zu spielen. Ja, genau,
wenn es ihm egal gewesen wäre, hätte er nichts gesagt.
Genau, so, von daher alles okay.
Und es ist ja jetzt auch was passiert, Kraftraum, Kabine, ihr esst bei Tageslicht.
Ja, das sind Kleinigkeiten, über die man sich mal freuen kann hier, ne? Aber ja. Am Ende sind es diese Kleinigkeiten, die vielleicht diese 2, 3, 4% auch auf dem Platz bedeuten.
Würdest du sagen, du kennst diesen Verein sehr gut, sehr lange, bist sehr tief drin, dass gerade wirklich ein nachhaltiger Umschwung passiert?
Das ist die Hoffnung. Oder vielleicht ein Stück weit mehr als die Hoffnung. Also ich bin zuversichtlich, dass die Dinge, womit wir angetreten sind, dass sie nach und nach ins Rollen kommen. So. Das war natürlich im Oktober 23 erstmal klassisch, wie schaffst du es kurzfristig irgendwie in der Liga zu bleiben, bis hin zu einem Umbruch, der vielleicht ein Stück weit zu groß war im letzten Jahr, wo es ja einfach geruckelt hat und trotzdem haben wir unser Ziel erreicht. Ne? Nochmal, wie ich es eben gesagt habe, es war große Erleichterung, keine Freude. Und ging vielleicht ein Stück weit auch zu schnell, weil auch die Ergebnisse eben, ich meine, jetzt sitzen wir hier nach einem tollen Pokalspiel, 7 Punkte aus 4 Spielen. Am letzten Mal saß ich da mit 0-4 Pokal aus und 0 Punkte nach 4 Spielen. Deswegen glaube ich schon, dass das jetzt ein Rädchen ins andere greift, aber dass wir auch schon noch gewisse Dinge vor uns haben. Aber klar ist, dass die Spieler, gerade über die wir auch gesprochen haben, sich immer besser entwickeln. Und ein erster Erfolg oder ein erster Erfolg ist falsch, aber einen Rayan Philipp jetzt zu verkaufen für eine Millionenablöse, ist glaube ich, ein tolles Zeichen für den Verein. Und sollte auch dann in naher Zukunft nicht der letzte Transfer in diesen Dimensionen gewesen sein.
Mhm. Und kannst du deine Arbeit so ausüben, wie du möchtest?
Ja.
Werden dir da gute Planken gesetzt, sodass du auch frei und unabhängig arbeiten kannst?
Ja.
Das war ja bei Eintracht auch nicht immer der Fall, ohne jetzt konkret werden zu wollen, aber
ja.
Ne, manchmal wurden da auch eingegriffen von anderen
Ja, aber das habe ich auch klar gesagt, nachdem ich das übernommen habe, dann bin ich auch der Falsche. Also ich bin für jeden Rat immer zu haben und sage auch nie, dass das, was ich jetzt sage, ist immer 100% richtig, sondern bin auch immer dankbar, wenn da vielleicht auch von anderen Perspektiven nochmal drauf geschaut wird, auf das eine oder andere, sei es sportlich, finanziell, strukturell, wie auch immer. Da bin ich für jeden Rat dankbar, aber insgesamt sollte man sich aus dem operativen Geschäft, ich weiß ja, worauf du hinaus möchtest, glaube ich, raushalten und den Leuten vertrauen, sowohl im kaufmännischen als auch im sportlichen Bereich diese absolute Expertise dort haben. Und das ist bei uns gegeben. So, da dürfen wir natürlich in einem gesetzten Rahmen,
ja,
weil ich kann das Ding ja auch nicht vor die Wand fahren. Mhm. Also der Rahmen ist schon gesetzt, aber innerhalb diesen Rahmens können wir uns frei bewegen und das ist auch sehr, sehr wichtig.
Wenn wir jetzt mal ein Stück weit noch nach vorne schauen, was sind die nächsten 2, 3 Schritte für euch bis zum Winter vielleicht? Was sind so die wichtigsten Meilensteine, die ihr erreichen wollt und müsst?
Punkte holen.
Okay, das ist einigermaßen logisch.
Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, einfach stabilisieren. Dann kommen die Punkte automatisch. Aber ich glaube, dass es jetzt wichtig ist. Ich meine, die Transferperiode ist jetzt vorbei. Jetzt geht es einfach darum, die Spieler sind, wir haben jetzt das auch zusammengestellt, nicht für ein halbes Jahr oder auch in größten Fällen nicht auch, du hast es gerade gesagt, dass die meisten erst 27 auslaufen, sondern das ist jetzt wirklich einfach zusammengeschweißt wird, ne? Dieser, sag mal, dass dieser Haufen zum Team wird. Mhm. Diesen Prozess zu begleiten, da sind wir schon Stand jetzt sehr, sehr weit. Aber das ist für mich so das Entscheidende, was jetzt die nächste Zeit ansteht. Da helfen natürlich Siege oder so ein Start schon. Trotzdem sollten wir einfach, ja, gierig bleiben. Und ich schaue jetzt erstmal bis zur Winterpause und da so viel Punkten wie möglich.
Wie bewertest du denn die Liga an sich?
Ja,
wer wird deiner Meinung nach aufsteigen? Boah. Wer sind da die Favoriten?
Es ist brutal ausgeglichen. Mhm. Es ist wirklich brutal ausgeglichen. Deswegen bin ich erstmal froh über die Punkte, die wir haben, weil du hast letztes Jahr, so ehrlich müssen wir auch sein, du hast einfach mit Ulm und Regensburg und letztes Jahr ein Stück weit auch Münster gesagt, ja, okay, die musst du irgendwie versuchen, hinter dir zu lassen. Ja, jetzt hilft es aber auch vielleicht gar nicht mal zu gucken, wie spielt der. Och, jetzt hat ja Ulm verloren, jetzt müssen wir vielleicht nicht, aber so sind ja so Gedanken, die du letztes Jahr teilweise hattest. So, jetzt einfach nach uns schauen. Ich finde es brutal schwer. Du hast mit Köln und Hamburg die absoluten Top-Favoriten, die hochgegangen sind. Mit Ulm und Regensburg, die dann einfach runtergegangen sind. Jetzt hast du mit Dresden und Bielefeld, finde ich, starke Aufsteiger. Mhm. Dresden mit der Wucht auch des Stadions. Bielefeld haben wir jetzt selbst erleben dürfen. Die haben brutal gute Abläufe. Die sind gewachsen. Hat ja auch Heiner sehr wertschätzend in der PK danach gesagt. Deswegen ist es extrem schwer, irgendwie zu tippen. Wichtig ist, da wo wir stehen. Und das ist unser klares Ziel, dass wir da besser dastehen als letztes Jahr.
Benni, du hast vorhin gesagt, es braucht noch ein bisschen, damit du ein alteingesessener Manager wirst. Was braucht es denn? Wie entwickelt man sich dahin?
Naja, mir war es immer wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen. Deswegen habe ich auch diese Weiterbildung bei der DFL gemacht, Management im Profifußball, die jetzt im Sommer abgeschlossen worden ist, wo mein Pitch übrigens ein Tag nach dem Nürnberg-Spiel, sprich zwischen Nürnberg-Spiel und Relegation war. Aber trotzdem sich tagtäglich einfach weiterentwickeln, aber auch diesen, so wie jetzt bei der DFL-Generalversammlung in Berlin oder auch im September treffen wir uns bei der Tagung der Sportverantwortlichen in München, immer in den Austausch gehen, auch mit anderen Sportverantwortlichen, sei es mit Sportdirektoren oder auch mit Geschäftsführern im sportlichen Bereich, Geschäftsführern im kaufmännischen Bereich. Und da einfach, wie gesagt, mein eigenes Netzwerk auch Stück für Stück ausbauen. Und trotzdem glaube ich, dass du dich auf meiner Position, aber auch genauso wie ihr, euch tagtäglich weiterentwickeln müsst. Und ich glaube, dass man mit der Zeit auch ein bisschen ruhiger und entspannter wird. Mir hilft es jetzt auch extrem. Ich sitze ja jetzt da neben euch teilweise bei den Spielen, aber auch auf der Tribüne zu setzen und
nicht mehr. Da wirkst du nicht ganz so ruhig und entspannt.
Okay, also frag mal den Schiedsrichter vom Bielefeld-Spiel. Ich glaube, der hat dich.
Der Schiedsrichterbetreuer war das, ja.
Ja, aber das.
Der neben mir saß.
Ja, aber du hast ja auch von der Tribüne aufs Feld geschrien, was der für eine Scheiße
fand. Das hat er bestimmt gehört.
Das habe ich doch nicht gesagt.
Vielleicht nicht exakt zitiert. Vielleicht, ob diese Pfiffe nicht wirklich so sein mussten, glaube ich, hast du gerufen.
Das habe ich gesagt.
Hättest du da nicht anders pfeifen können? So war's.
Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, aber ich glaube, dass es mir schon hilft, oben zu sitzen, um einfach nochmal einen besseren Blick auf das große Ganze zu haben, weil ich auch auf der Bank ein Stück weit, glaube ich, zu emotional war. Aber so diese Emotionalität mehr und mehr abzulegen, zumindest mehr vielleicht auch Rationalität, ich glaube, das wird kommen. Das ist ein Prozess, wo ich auch an mir arbeiten muss. Aber ich mache jetzt keine Meditation oder sonstiges, falls ihr irgendwie auf sowas hinaus wollt. Aber ich glaube, ich habe noch Entwicklungspotenzial. Aber ja, ich glaube, das werde ich auch angehen.
Und gibt's für dich Vorbilder in dieser Branche? Möchtest du einen Balkon am Kubus, damit du wie Max Eberl am letzten Transfertag nochmal eine rauchen kannst?
Nee, ich versuche tagtäglich die beste Version von mir selbst zu sein und mich, wie gesagt, tagtäglich auch weiterzuentwickeln. Deswegen habe ich jetzt kein konkretes Vorbild, aber wie ich es eben schon gesagt habe, hilft mir einfach dieser Blick auch zu anderen Vereinen. Wie machen es andere Manager? Man geht in den Austausch. Man schaut sich auch mal Dinge ab. Find so eine Art Modeling zu betreiben bei dem einen oder anderen hilft auch. Gerade auch was das Thema, ich habe jetzt auch mal nochmal eine Weiterbildung im Bereich Verhandlungskompetenz gemacht. Alles Bausteine, die mir in der zukünftigen Entwicklung einfach helfen. Und ja, deswegen meine Arbeit bewerten, dürft ihr gerne, dürfen andere. Mein größter Kritiker und Förderer zugleich ist, sitzt auch zu Hause mit meiner Frau, die jedes Interview mit mir dann am Ende nochmal bewertet und sagt, ja, das war gut, das war schlecht.
Ja,
ja, deswegen passt das schon.
Dann schon mal schöne Grüße.
Ja, ganz liebe Grüße nach Hause.
Und viel besser können wir doch gar nicht hier enden, oder? Also, Benni, herzlichen Dank, dass du da warst, dass du uns so viel erklärt hast, so viel Offenheit, Klarheit. Und spätestens nächstes Jahr sehen wir uns ja dann wieder. Vielleicht schalten wir uns nochmal dazwischen zusammen.
Sehr gerne, jederzeit.
Danke dir. Viel Spaß, macht's gut. Ciao.
Tschüss.